Matrix. Mit Sarah Kriesche.
Kaka 2 für Sie, neuer Einsatz, Lermus. Lawinenabgang, 2 Personen verschüttet, weitere Infos folgen.
In der heutigen Ausgabe von Matrix geht es um Hoffnung. Es geht um Schicksalsschläge, die eine Zäsur im Leben darstellen, und es geht natürlich auch um den großen Unterschied, den eine technologische Entwicklung im Leben eines Menschen darstellen kann. Und ein wenig geht es auch um den österreichischen Nationalsport, das Skifahren. Weil dort beginnt die Geschichte von Marian Veit, bei seiner großen Liebe, dem Skifahren. Die ist ihm quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater führt in seiner Heimat in Denzlingen bei Freiburg eine Skischule. Sein Urgroßvater hat 1902 die Arlberger Skischule in St. Christoph mitgegründet. Brav den Hang runterwedeln langweilt Marian als Teenager allerdings. Das Freeski, eine kreative und vielseitige Disziplin, hat es ihm, seit er 14 Jahre alt ist, mehr angetan. Und für ihn ist es keine Frage, ob er Skifahren geht, sondern einfach nur, wohin. Und vor fast genau 3 Jahren steht Lermus in Tirol auf dem Programm. Es ist Freitag, der 4. Februar 2022. Der Start ins Wochenende und für den 34-Jährigen beinahe das Ende seines Lebens. Marian wird von einer Lawine erfasst.
Ich kann mich noch an alles erinnern. Also es hat sich einfach eingebrannt in mein Gedächtnis.
Eigentlich läuft alles nach Plan. Zusammen mit einem guten Freund geht es den Hang hinauf und dann im Tiefschnee abseits der markierten Pisten wieder hinunter.
Ich bin zuerst abgefahren, habe dann in so einer Rinne am Rand auf meinen Freund gewartet, der nach mir abgefahren ist. Und ich habe nach oben geschaut und beim Abschwingen, als er schon fast gestanden ist, habe ich dann gesehen, wie die ganze Oberfläche reißt. Und ich habe sofort gecheckt, ja, dass es eine Lawine ist.
Marian versucht hochzuspringen, um nicht von den Schneemassen begraben zu werden, aber er ist zu langsam.
Als ich abgesprungen bin, hat es mir die Füße weggezogen. Und dann lag ich so, ja, auf meiner linken Seite und dann ging es eben ins Tal abwärts. Ne?
Zuerst kommt der Schock. Marian weiß nicht, was ihn erwartet. Dann kommt die Angst.
Man weiß, okay, so, ich kann jetzt nichts mehr machen, ich komme nicht mehr raus aus der Lawine. Und jetzt irgendwie muss ich halt versuchen, das durchzustehen. Ne? Also bei mir ist so die Panik dann so ein bisschen reingeschossen und ich habe mir gedacht, ah, fuck, so ist es also irgendwie in der Lawine zu sein.
Es ist wie eine Achterbahnfahrt, erinnert sich Marian. Zuerst langsam und dann immer schneller reißt die Lawine ihn und seinen Freund über rund 500 Höhenmeter mit in die Tiefe. Es dauert nur ein paar Sekunden, dann sind die Ski weggerissen. Marian ist tief in der Lawine gefangen, bekommt keine Luft, spürt, wie er gegen etwas prallt und beginnt, wie er es gelernt hat, mit Schwimmbewegungen, um an die Oberfläche zu gelangen.
Hab dann auch mich so gefragt, ja okay, ich mache jetzt Schwimmbewegungen, aber woher weiß ich überhaupt, wo oben und unten ist? Aber irgendwie hatte ich so den richtigen Instinkt, also habe dann ja, so ein paar Schwimmzüge gemacht und ich habe tatsächlich gemerkt, okay, es wird heller, ja, und dann bin ich auch wieder an die Oberfläche gekommen, konnte dann wieder atmen, da war ich natürlich erstmal kurz extrem erleichtert.
All das passiert gerade mal in einer halben Minute. Dann erreicht die Lawine etwas flacheres Gelände. Sie verlangsamt sich und irgendwo da in diesem letzten Abschnitt schleudert es Marian gegen einen Baum.
Auf der Höhe der rechten Hosentasche, also auf der Höhe bin ich gegen den Baum geprallt. Dann hat es mich eben so um diesen Baum gewickelt und dadurch bin ich zum Stehen gekommen. Als ich dann da in diesem Baum hing, es war so ein kurzer Moment der Erleichterung.
Eine Erleichterung, die nur von kurzer Dauer ist. Das Handy ist beim Aufprall zerbrochen. Und aus eigener Kraft kann sich Marian nicht aus seiner Lage befreien. Das merkt er sofort, als er auf sein Bein schaut.
Da habe ich gemerkt, oh shit, mein Bein ist einfach in einer Position, in der es nicht sein soll. Das war so einfach neben meinem Kopf so seitlich 180 Grad hochgebogen und habe auch schon gesehen, dass es irgendwie halt, wenn dann nur noch so ein bisschen irgendwie mit meinem Torso verbunden ist oder mit meinem Rumpf. Und dann war mir schon sofort bewusst, okay, das ist was sehr Ernstes. Da war ich dann, das war schon so ein mulmiges Gefühl. Ich habe dann gleich zu meinem Begleiter, ich habe dann gerufen, Domi, 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 ruf sofort einen Heli und dann kam erstmal nichts zurück.
Die Lawine hat seinen Freund etwas weiter mitgerissen. Er ist ohnmächtig, sein Helm ist gebrochen. Erst nach einigen Minuten kommt er zu Bewusstsein, kann einen Notruf absetzen und zu Marian hochklettern.
Das war natürlich dann schon mal gut, weil ich dann nicht mehr so dieses Gefühl der Hilflosigkeit hatte, weil ich in dem Moment nichts machen konnte. Ich hing da in diesem Baum, hatte natürlich auch starke Schmerzen, konnte meine Beine nicht mehr bewegen. Ich wusste auch nicht, vielleicht habe ich noch mehr. Und dann habe ich ihn gebeten, ja, Domi, schau bitte mal, was da ist und so. Und dann hat er da reingeschaut und dann habe ich habe in sein Gesicht geschaut und er war eh schon blass, aber in dem Moment ist das letzte bisschen Farbe dann noch aus seinem Gesicht verschwunden und habe dann nur so gefragt, ja, er blutet stark. Und er so, ja.
RK2 für Sie, Einsatzstornei erweitert. Neuer Einsatz, Lermus. Lawinenabgang. Zwei Personen verschüttet. Weitere Infos folgen. RK2 verstanden. Lawine Lermus, direkt am Flug.
Es dauert rund eine halbe Stunde, bis der Notarzt-Hubschrauber aus Reutte die beiden dank der Blutspur im unwegsamen Waldgebiet findet.
In dem Moment habe ich natürlich nicht an die Zukunft gedacht, sondern ich wollte halt einfach nur weg von dort, ja, und irgendwie von meinen Schmerzen befreit werden. Und die haben mir dann auch keine Schmerzmittel gegeben, weil sie gesagt haben, ja, nee, du musst sofort in den OP und wenn wir dir jetzt was geben, dann kannst du irgendwie Wechselwirkungen mit der Betäubung dann geben, mit der Narkose.
Es ist die erste von vielen Operationen, die noch folgen werden. Beim Unfall ist eine der Hauptarterien, die das rechte Bein mit Blut versorgt, gerissen. Marian wird in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt und wacht erst nach einigen Tagen auf.
Alles hat gepiepst und so. Irgendwann gab es so einen Aha-Moment und dann konnte ich mich wieder erinnern, ah, ich will Skifahren, ah, scheiße, ich bin in die Lawine gekommen. Und die erste Frage an die Ärzte war dann so, ja, und können Sie mein Bein retten? Ja.
Von Amputation will Marian zu diesem Zeitpunkt nichts wissen. Allerdings, weil seine Muskulatur durch den Gefäßriss nicht mit Blut versorgt werden konnte, folgt bald die nächste Operation, um abgestorbene Muskelteile zu entfernen. Und die nächste. Nach 10 Operationen ist der halbe Oberschenkelmuskel weg. Und am besten wäre es, raten die Ärzte, das Bein zu amputieren.
Am Anfang wollte ich es natürlich nicht einsehen. Es war so ein Prozess, mit dem man sich dann auch erstmal abfinden muss. Also es war nicht leicht. Aber ich habe den Ärzten vertraut. Ich habe auch gesehen, dass sie wirklich alles versucht haben, um das Bein zu retten.
Der Entschluss, sein Bein amputieren zu lassen, ist für Marian schlussendlich eine gemeinsame Entscheidung von ihm, den Ärzten, seiner Familie und seinen Freunden. Die tun alles, um ihn aufzumuntern und zu unterstützen. Zeigen ihm Videos von Menschen, die mit Prothesen skaten, Skifahren oder Snowboarden.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann hat mich das jetzt nicht, es hat mir die Entscheidung nicht leichter gemacht, ja, weil in der Situation sieht man dann halt natürlich doch eher, oder habe ich zumindest dann schon eher so an die ganzen Dinge gedacht, die ich halt vielleicht nicht mehr machen kann.
In seinem Oldtimer durch Europa cruisen, Skateboarden und Skifahren wie früher oder einfach nur Stiegen steigen. All das, fürchtet Marian zu dem Zeitpunkt, wird für ihn künftig unmöglich sein. Abfinden will er sich mit dem Rollstuhl, auf den er in den ersten Monaten angewiesen ist, aber nicht. Er sucht nach einer Prothese, die es ihm ermöglicht, wieder alles zu machen, was er vor seinem Unfall machen konnte. Eine Prothese, die mit der Hilfe neuer technischer Möglichkeiten sein Kniegelenk so gut ersetzt, dass er vielleicht auch irgendwann wieder Skifahren kann.
Ich konnte nicht mal mit Prothese laufen, oder ich bin noch nie mit Prothese gelaufen, das heißt, ich wusste ja auch nicht, was alles möglich ist, aber ich hatte einfach Lust.
Die Prothesen, die Marian im Auge hat, versprechen zwar viel, kosten aber auch entsprechend zwischen 8.000 und 60.000 Euro. Aber dank eines Freundes kann Marian sein Vorhaben in die Tat umsetzen. Der ist Regisseur und hat ihn schon öfter beim Skifahren gefilmt. Jetzt will er eine Dokumentation drehen über Marian und seinen Weg zur Genesung.
Tatsächlich gab es auch davor nicht so viele Dokus oder was auch immer, Filme, die wirklich so von Anfang bis Ende so diese Evolution begleiten, wie es ist, vom Rollstuhl dann zum ersten Mal wieder mit Prothese gehen zu lernen.
Du musst ja überlegen, du saßt jetzt ziemlich lang.
Ja.
Da muss einfach erstmal wieder Bewegung rein, sodass du da auch wieder ein Gefühl dafür kriegst. Und die Muskulatur muss ein bisschen gestreckt werden. Ja.
Die Kamera hält fest, wie Marian seine ersten Schritte mit einer Übungsprothese wagt.
Setze ich mich mal kurz hin. Ja, ich brauche eine Pause. Ich glaube, heute leidet meine Prothese.
Und wie er 8 Monate nach dem Unfall bereits auf einem Skateboard steht. Begleitet von seinem Bruder Sebastian dreht er die ersten Runden.
Das ist mein Ziel, ja. Irgendwann will ich wieder so schnell fahren können wie du. Das ist eigentlich ein ganz witziges Ziel.
Hinter den ersten Schritten auf einer Prothese und dem künstlichen Kniegelenk, das so gut auf den Körper abgestimmt ist, dass Marian sich im Skateboardpark versuchen konnte, steht das Medizintechnikunternehmen Otto Bock. Dorthin hatte sich Marian gewandt, mit der Bitte, die Dokumentation zu unterstützen und um die Möglichkeit zu bekommen, Prothesen testen zu können.
Weil Otto Bock halt so der Weltmarktführer ist oder so einer oder wenn nicht die Nummer eins in dem Bereich ist und habe mir natürlich auch ganz uneigennützig von Vorteile erhofft. Ja. Also bin ich ganz ehrlich und ja, das war eigentlich so die Motivation.
Das deutsche Unternehmen Otto Bock beschäftigt rund 9000 Menschen in fast 60 Ländern, darunter auch in Wien. Und dort wurde auch das mikroprozessorgesteuerte Kniegelenk entwickelt, das es Marian ermöglicht, wieder skaten zu können. Prothesen von der Stange gibt es hier keine, wie mir der Leiter für Industrial Engineering, Matthias Buhl, bei meinem Besuch am Wiener Standort erklärt. Jede Prothese ist maßgeschneidert.
Ja, es gibt insgesamt wenig Automatisierung bei Otto Bock am Standort Wien, weil sehr viel manuell stattfindet. Das heißt Montagetätigkeiten, Prüfprozesse und Dokumentation.
Um zu zeigen, wie aus einer mehrjährigen Forschung eine sogenannte mechatronische mikroprozessorgesteuerte Prothese entsteht, bekomme ich von Matthias Buhl und Paul Bayer, dem Head of Global Product Management Prosthetics, eine Führung.
Also wir gehen jetzt auf die andere Straßenseite in das Operations-Gebäude. Das Ganze ist aber über eine Brücke verbunden. Also für mich ist das ein großer Komplex.
Es ist laut im Souterrain, dem Eingangsbereich. Mehrere hundert Lieferanten bringen Kisten mit Teilen und Baugruppen, die für die Prothesenherstellung benötigt werden.
Eine mechatronische Prothese hat bis zu 1000 Einzelteilen. Und ca. 80% ist fremdgefertigt, das heißt, wird über Lieferanten angeliefert. Das betrifft mechanische Bauteile, Kunststoffbauteile, Carbon und auch Elektronik. Unser Fokus hier am Wiener Standort ist die mechatronische Vor- und Endmontage, Prüfung und Dokumentation von dem Ganzen.
Egal ob ein Chip oder eine Schraube, jedes gelieferte Teil wird vor der Weiterverarbeitung nochmal gründlich kontrolliert. Auch die Prüfungsprozesse selbst werden regelmäßig kontrolliert, erzählt Paul Bayer.
Da wird jetzt das Bauteil wird jetzt gerade wieder ausgespannt aus der Vorrichtung. Die Anlage, die misst vollautomatisch, softwareüberwacht und gibt dann Prüfprotokoll aus mit den Messwerten.
Das ausgespannte Bauteil ist bestenfalls so groß wie ein Fingernagel. Es ist eines von rund 700 Einzelteilen, die später das künstliche Kniegelenk bilden. Oder eines von 1000, die für einen künstlichen Ellenbogen benötigt werden.
Ellbogen hat knapp 1000 Einzelteile. Der elektrisch gesteuerte Ellbogen ist momentan das Produkt mit der höchsten Bauteilzahl. Jetzt kommen wir dann wieder in den Produktionsalltag.
Einen Raum weiter befindet sich eine riesige Werkhalle, in der gedreht, gefräst, gestanzt und geschliffen wird.
Das hier werden alle Arten von Metallteilen spannabhebend und umformtechnisch hergestellt. Ja.
Es riecht nach Schmiermittel. Statt Papier, Plastik und Restmüll gibt es hier Tonnen für Stahl, Aluminium, Eisen und Titan.
Da werden die verschiedenen Späne sortiert. Das Ganze kommt dann in den Recycling-Zyklus, wird wieder eingefügt bzw. wird auch wieder verkauft.
Vorbei am Maschinenpark geht es ins Stiegenhaus und in den ersten Stock, wo sich die nächste Garnitur an Maschinen befindet, die von Hand gesteuert werden.
Gut, so, wir sind jetzt weiterhin noch im Maschinenbereich, weniger computergesteuerte Maschinen. Das heißt hier noch klassische Drehbänke und Fräsmaschinen, noch ohne Computersteuerung.
Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten schon seit mehr als 30 Jahren hier, erzählt Paul Bayer stolz, während wir den Ausbildungsbereich passieren.
Ja. Wir stehen jetzt hier am Übergang zwischen dem Machining-Bereich und der Lehrwerkstätte. Also das ist bei uns ja auch integriert. Auch ein Punkt, den nicht mehr viele Firmen gerne machen. Jeder sucht Fachkräfte, aber keiner will sie ausbilden.
Ein männlicher und ein weiblicher Lehrling werden pro Jahr aufgenommen und in Mechatronik ausgebildet. In diesem Jahr ist das Gebiet Orthopädietechnik und ein weiterer Lehrling dazu gekommen. Mittlerweile im zweiten Lehrjahr für Mechatronik-Fertigungstechnik ist Helena.
Ich habe mir sehr viele Berufe angeschaut und es gab nichts, was mich so wirklich angezogen hat. Und dann habe ich die Firma Ottoburg gefunden zuerst und habe mal nachgeschaut, was die so machen. Ja, dann gab es die Lehrstelle als Mechatronikerin und es geht sehr viel um die Handwerklichkeit und Basteln sozusagen, technisches Verständnis und das gefällt mir halt und deswegen habe ich so ausgesucht dann.
Einen Stock über der Lehrstätte, im zweiten Obergeschoss, befindet sich die nächste Station, die Montageabteilung, wo Leiterplatten und Platinen in Kunststoffgehäuse eingesetzt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Bluetooth und WLAN hier deaktivieren. In großen gelben Lettern prangen die Buchstaben ESD von den Wänden.
ESD eben für Electrostatic Discharge, der Schutz eben fürs Produkt vor ungewollter Übertragung von Spannungen. Die Bauteile sind sehr klein, da kann schon eine kleinste Spannung, die man jetzt an seinem Pullover oder Kleidung trägt, kann auch über bis zu einen Meter überspringen und kann den Bauteil beschädigen.
Für mich und mein Mikrofon gibt es an diesem Ort kein Weiterkommen. Neben speziellen Mänteln und Einweghandschuhen bekommen Mitarbeitende hier auch spezielle Armbänder, die sie an ihrer Werkbank anschließen. So sind sie immer geerdet.
Und die Spannung kann eben über einen speziellen Boden abfließen und geht nicht auf den Bauteil. Und man sollte hier eben auf möglichst wenig statische Kleidung achten, dass sich die Ladung nicht in das Produkt entlädt.
Wir gehen weiter zur sogenannten Elektronikfertigungslinie. Ein langer Gang mit Glasfenstern, die einen Blick auf die Maschinen erlauben, wo grüne Halbleiterplatten bestückt werden. Zuerst die Lötpaste, dann ein Bestückungsroboter, der Bauteile auf der Platine platziert und dann ab in den Lötofen.
Dazwischen sieht man immer wieder, auch wo der Kollege jetzt gerade sitzt, haben wir auch visuelle Inspektionen. Das heißt, bevor das Ganze dann beim Löten hart wird, findet dann noch einmal eine visuelle Prüfung statt, um eben rechtzeitig bei einzelnen Fehlern reagieren zu können.
Stück für Stück finden Einzelkomponenten, die schlussendlich ein mechatronisches Knie nachbilden, zueinander. Eine der wichtigsten Komponenten, das eigentliche Herzstück, bekomme ich allerdings nicht zu Gesicht. Das Gehirn des Kniegelenks, das die komplexen Mechaniken und Sensoriken aufeinander abstimmt. Der Algorithmus, der dafür sorgt, dass alle Komponenten perfekt zusammenarbeiten und sich dynamisch an die Bewegungen der Nutzerinnen und Nutzer anpassen, hebt Otto Bock von den Mitbewerbern ab. Und ist ein gut gehütetes Geheimnis. In der Vor- und Endmontage, die sich im dritten Stock befindet, ist die Software bereits integriert und die fast fertigen Kniegelenke begeben sich auf einen Testlauf.
Es wird dann hier, sie werden dann aufgesteckt und ein Teil der Endprüfung wird mit dem Fuß durchgeführt, weil das ja dann praktisch auch die Simulation für das Gesamtsystem ist.
Der Gangsimulator befindet sich in einem eigenen Raum. Über einem Laufband, wie man es von Fitnesscentern kennt, befindet sich eine Halterung für die Prothese, die dann, je nach Einstellung, 500 bis 1000 Schritte absolviert. Der gerade simulierte Mensch wiegt 90 Kilo und hat immerhin schon 370 von 1000 Schritten erfolgreich absolviert.
Aus diesem Raum, in dem wir gerade stehen, kommen 100% der mechatronischen Kniegelenke, Füße, Seabrace, die auf der Welt irgendwo sind. Das heißt, wenn man irgendwo auf der Welt ist und einen Ottobock Sea-Leg sieht, es kommt aus diesem Raum und es wurde von diesen Kolleginnen und Kollegen in diesem Raum montiert.
Menschlichen Anwenderinnen und Anwendern können allerdings auch die besten Testmaschinen nicht das Wasser reichen. In eigenen Workshops lernen Testnutzerinnen und Nutzer deshalb Produkte und Prototypen kennen und testen sie danach auf ihre Alltagstauglichkeit.
Das Feedback, das die aus dem Alltag geben können, das können wir noch nicht über eine Maschine reproduzieren. Wie sich das Ganze anfühlt, ja, das sind wir auch, das funktioniert auch wirklich nur mit einem Menschen selber.
1,5 Milliarden Euro, das ist der Umsatz, den das Unternehmen Ottobock im Jahr 2023 gemacht hat. Tendenz steigend. Nicht nur bei mechatronischen Kniegelenken, auch bei Ellenbogen ist der Bedarf gestiegen. Leider, wie der Leiter für Industrial Engineering, Matthias Buhl, betont.
Also gerade
gerade jetzt die weltweiten Ereignisse rund um die Kriege haben ja einen starken Anstieg beschert, was jetzt Hände und Ellbögen betrifft. Entschuldigung. Und das merken wir dann oft zeitverzögert bei der Bock, dass dann die Versorgungen aufgrund irgendwelchen weltweiten Krisen heraufgehen.
Die Folgen des Ersten Weltkriegs waren auch der Anlass für den Gründer, den Orthopädie-Mechaniker Otto Bock, das Unternehmen aufzubauen, wie Paul Bayer, Head of Global Product Management Prosthetics, ergänzt.
Also Otto Bock hat die vielen oder die unzähligen Kriegsversehrten gesehen nach dem Ersten Weltkrieg und viele davon haben Körperteile verloren und hat sich gedacht, diesen Menschen muss irgendwie geholfen werden und hat nach dem Ersten Weltkrieg dann im größeren Stil angefangen, Prothesen zu konzipieren und zu bauen und dann später zu fertigen.
Damals war jede Prothese eine Einzelanfertigung individuell für den Anwender oder jetzt für den Versehrten. Und der hat es geschafft, das eben auch ein bisschen zu systematisieren und in Module einzuteilen, dass die Fertigung einfach mehr Stückzahlen rausbringt, weil einfach da Hunderttausende oder Millionen verletzte Menschen waren.
Ich sage immer so, ich bin sehr stolz, an solchen Produkten mitarbeiten zu dürfen, aber ich denke, uns allen wäre es lieber, dass niemand unsere Produkte bräuchte.
Richtig. Also ich sage auch immer in meinem Freundeskreis, es ist besser, du kennst uns nicht als Anwender oder dass man uns braucht, weil dann ist es meistens ernst.
Richtig.
Ja. Aber das Tolle ist eben das, was die Produkte dann zurückgeben können. Das ist jetzt, Mobilität ist dann schon wieder fast komplett wiederhergestellt.
Genium X ist das Schild, das über der Station hängt, vor der wir mittlerweile stehen. Die neueste Generation eines mechatronischen Kniegelenks, das auch Marian besitzt, seit sein Bein nach einem Skiunfall vor 3 Jahren amputiert werden musste.
Das Kniegelenk, Genium oder Genium X3, kommt aus diesem Raum.
Das Axonrohr wahrscheinlich auch.
Genau, das Rohr mit
dem Rohr ist dazwischen, also Knie, Rohr und den Fuß. Der Fuß kommt aus
Genau, und der Fuß kommt aus Oberstadt, genau. Ja.
Ein Kniegelenk, das mittlerweile weit gereist ist. 16 Monate nach seinem Skiunfall ist Marian samt Skateboard in Barcelona. Und in seinem Oldtimer ist er bereits nach Lissabon gefahren. Dank einem Handgasgerät, das er online gekauft hat.
Und das ist eigentlich, man ersetzt letzten Endes einfach das rechte Bein, also Gas und Bremse durch so einen Hebel, der über ein Gestänge mit den Pedalen verbunden ist und dann kann man einfach alles mit der rechten Hand machen. Also ich kann ohne Probleme fahren.
Rückblickend auf seinen Unfall und den langen Weg der Genesung war die größte Herausforderung für Marian Veit nicht körperlicher Natur. Der eigentliche Kampf, so sagt er, hat im Kopf stattgefunden.
Ich merke es auch, wenn so in der Öffentlichkeit, wenn ich eine kurze Hose trage zum Beispiel, wenn die Leute meine Prothese sehen, ja, dann haben die immer so einen mitleidigen Blick, ja, obwohl ich perfekt selbstständig bin, wahrscheinlich aktiver bin als manche andere, ja, der vermeintlich gesund ist. Also es ist so ein tiefes Bewusstsein unter, sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen, gesunden Menschen, dass man Behinderung so mit Hilfsbedürftigkeit oder Hilflosigkeit gleichsetzt und dass auch alle Behinderungen irgendwie so über den gleichen Kamm geschert werden. Und da fehlt meiner Meinung nach so die Differenzierung, ja, also und auch das Bewusstsein, dass Behinderung nicht zwingend was Schlechtes sein muss, aber ich würde sagen, in der Wahrnehmung der Mehrheit ist Behinderung immer gleichgesetzt mit was Schlechtem eigentlich, was Negativem. Und mir hat so mein Unfall oder mein Schicksal einfach gezeigt, dass es da keinen Automatismus gibt, sondern dass Behinderung auch, sag ich mal, den Blickwinkel schärfen kann und vielleicht auch ein bisschen. Also bei mir hat es einfach ein Umdenken ausgelöst auch. Ja. Natürlich irgendwie notgedrungen, aber ich denke, dass das Behinderten das Leben einfacher machen würde, wenn man nicht immer gleich so als Opfer vielleicht wahrgenommen wird. Ja. Das ist, glaube ich, die Message an alle da draußen, die in Anführungszeichen gesund sind. Ja.
Letzten Winter hat Marian auch mit dem Snowboarden begonnen. Dass er irgendwann auch an Wettkämpfen teilnehmen wird, schließt er nicht aus. Den Link zur Dokumentation New Boundaries finden Sie auf unserer Website unter oe1.orf.at/ Matrix. Und das war Matrix. Gestaltung der Sendung Sarah Kriescher, Redaktion Julia Gindl.